Einladung und auch für die freundliche Begrüßung. Ich bin wieder gerne zu euch gekommen und habe heute aber keine großen neuen Informationen von unserer Gemeinde in Urbach. Ich denke, dass seid ihr ja an der Quelle durch den Ralf Gottwald und erfahrt auch immer mal wieder, was es in unserer Gemeinde in Urbach Neues gibt. Ja, ich habe uns heute einen alten Brief mitgebracht, beziehungsweise den Beginn von einem alten Brief. Er ist fast 2000 Jahre alt. Man könnte ja sagen, so ein alter Brief, was erzählst du uns da? Aber ich denke, es sind in diesem Brief so viele aktuelle Dinge enthalten, die uns auch heute in unserer Zeit heute betreffen. Von daher bin ich also da hängen geblieben und habe da den Anfang von diesem Brief mitgebracht. Das Thema wurde schon genannt, vom Anfang dieses Briefes auf jeden Fall, wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Der Verfasser dieses alten Briefes, beziehungsweise hat auch einen zweiten dann noch nachgeschickt, war der Apostel Petrus. Er schreibt den Brief nicht nur als Petrus, ich Petrus möchte euch mal einen Brief schreiben und euch mal so erzählen, was mich bewegt, sondern er ist ein Apostel Jesu Christi, ein Gesandter Jesu Christi. Und ich denke, dadurch verleiht er diesem Brief auch entsprechende Autorität und er ist auch in unser Neues Testament deshalb auch hineingeraten. Petrus, ein Apostel Jesu Christi. So beginnt also dieser Brief. Und dann heißt es im 8. Vers weiter, ihn habt ihr nicht gesehen und habt ihn doch lieb. Er will damit sagen, ich habe ihn gesehen, ich habe ihn erlebt, ich habe mitbekommen, wie sein Leben verlaufen ist, was er gesagt hat, was er den Menschen Gutes getan hat, wie er Kranke geheilt hat, Aussätzige gesund gemacht hat, Wunder getan. Das, denke ich, möchte er damit ausdrücken. Ich habe ihn gesehen. Also dieser Brief, denke ich mir, für mich jedenfalls, er stammt auf jeden Fall von Petrus. Und einen dritten Hinweis möchte ich uns geben, der steht am Ende dieses ersten Briefes. Da heißt es Kapitel 5, Vers 12, durch Silvanus, den treuen Bruder, wie ich meine, habe ich euch wenige Worte geschrieben, zu ermahnen und zu bezeugen, dass das die rechte Gnade Gottes ist, in der ihr steht. Es grüßt euch aus Babylon die Gemeinde, die mit euch auserwählt ist, und mein Sohn Markus. Grüßt euch untereinander mit dem Kuss der Liebe. Friede sei mit euch allen, die ihr in Christus seid. Er schreibt also diesen Brief und er hat einen Mitarbeiter. Und dieser Mitarbeiter, Silvanus oder kurz Silas genannt, der war auch ein Mitarbeiter des Paulus gewesen. Und Menschen, die sich intensiver mit dem Brief beschäftigen, die stellen fest, dass es auch immer wieder Parallelen zu den Paulusbriefen gibt. Das hat damit zu tun, denke ich mir, dass der Silas bei beiden bekannt war und bei beiden ein Mitarbeiter gewesen ist. Der Silas war also wahrscheinlich derjenige, der ein gutes Griechisch gesprochen hat und das auch in ein gutes Griechisch damals verfasst hat. Weil manche trauen diesem Fischer Petrus auch nicht so richtig zu, dass der so einen geschliffenen Stil daherbringt. Und die zweifeln von daher auch ein bisschen an, dass dieser Brief von Petrus stammen könnte. Aber ich denke, hier ist eines der Geheimnisse verborgen. Silvanus hat mitgewirkt. Im Auftrag Gottes hat er zusammen mit Petrus diesen Brief also verfasst. Die Empfänger waren Heidenchristen in Pontus, Galatien, Kappadokien, der Provinz Asien und Bithynien. Und so heißt es auch am Anfang, Petrus, ein Apostel Jesu Christi, an die auserwählten Fremdlinge, die verstreut wohnen in Pontus, Galatien, Kappadokien, der Provinz Asien und Bithynien, die Gott, der Vater, ausersehen hat durch die Heiligung des Geistes zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi. Gott gebe euch viel Gnade und Frieden. Soweit also der Briefanfang. Wie gesagt, man geht davon aus, es waren frisch im Glauben gekommene Heiden, die durch die Missionsarbeit, durch Paulus ein Jahr zuvor, 15 Jahre zuvor zum Glauben gekommen waren, die auch eine gewisse Unterweisung gebraucht haben und die also in der heutigen Türkei, kann man grob sagen, in Kleinasien gelebt haben, in den drei großen Provinzen, Galatien, Kappadokien und der Provinz Asien und in zwei kleineren Provinzen im Norden, in Pontus und Bithynien. Die kleineren Provinzen im Süden, die werden hier nicht erwähnt, das waren die Provinzen, wo die ersten Gemeinden damals in Kleinasien entstanden waren. Und sie werden Fremdlinge genannt. Fremdlinge, wie schon gesagt, durch die Missionsarbeit des Paulus zum Glauben gekommen. Und so waren dann damals auch dort die ersten Gemeinden entstanden. Und das Ziel des ersten Briefes ist, er hat gegolten, er hat dazu dienen sollen zur Ermutigung der jungen Christen, um im Glauben treu zu bleiben. Und da kommen wir dann in den nächsten Versen noch näher drauf. Und dann der Abfassungsort wurde auch schon am Ende genannt, Babylon. Man könnte denken, Babylon im Zweistromland, aber es war so ein Deckname für Rom gewesen. Petrus war also in Rom, wo er wahrscheinlich auch umgekommen ist, als Märtyrer umgekommen ist dann damals. Und von dort aus wurde also dieser Brief an die Geschwister in Kleinasien geschrieben. Und die Entstehungszeit war die Zeit so um 64, 65 nach Christus. Also ein Jahrzehnt, 15 Jahre vorher war Paulus unterwegs, hat Menschen zum Glauben gerufen, hat Gemeinden gegründet und es waren junge Christen und es war schon etwas so im Anmarsch. Man hat schon gespürt, es liegt etwas in der Luft. Verfolgung liegt in der Luft und der Wind wird schärfer. Es geht ihnen also nicht mehr ganz so gut. So, jetzt habe ich ein paar Dinge schon erzählt und jetzt möchte ich uns mal die ersten 12 Verse nach meinem Luthertext hier kurz vorlesen. Petrus, ein Apostel Jesu Christi, an die auserwählten Fremdlinge, die verstreut wohnen in Pontus, Galatien, Kappadokien, der Provinz Asien und Bithynien, die Gott, der Vater, ausersehen hat durch die Heiligung des Geistes zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi. Gott gebe euch viel Gnade und Frieden. Soweit der Anfang. Und dann geht es weiter in Vers 3. Und das, was wir heute schon praktiziert haben, ich denke, da sind wir alle in eine gute Richtung unterwegs, Gott zu preisen, an den Anfang zu stellen, auch im Gottesdienst an den Anfang zu stellen. Und dieser Gott, dieser Lob, der Lob Gottes wird auch im Brief, den Petrus damals geschrieben hat, an den Anfang gestellt. Da heißt es dann nämlich, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das aufbewahrt wird im Himmel für euch, die ihr aus Gottes Macht durch den Glauben bewahrt werdet, zur Seligkeit, die bereit ist, dass sie offenbar werde zu der letzten Zeit. Dann werdet ihr euch freuen, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es sein soll, traurig seid in mancherlei Anfechtungen. damit euer Glaube als echt und viel kostbarer befunden werde als das vergängliche Gold, das durchs Feuer geläutert wird, zu Lob, Preis und Ehre, wenn offenbart wird Jesus Christus. Ihn habt ihr nicht gesehen und habt ihn doch lieb. Und nun glaubt ihr an ihn, obwohl ihr ihn nicht seht. Ihr werdet euch aber freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Ziel eures Glaubens erlangt, nämlich der Seelenseligkeit. Nach dieser Seligkeit haben gesucht und geforscht die Propheten, die von der Gnade geweissagt haben, die für euch bestimmt ist, und haben geforscht, auf welche und was für eine Zeit der Geist Christi deutete, der in ihnen war und zuvor bezeugt hat, die Leiden, die über Christus kommen sollten, und die Herrlichkeit danach. Ihnen ist offenbart worden, dass sie nicht sich selbst, sondern euch dienen sollten mit dem, was euch nun verkündigt ist durch die, die euch das Evangelium verkündigt haben, durch den Heiligen Geist, der vom Himmel gesandt ist, was auch die Engel begehren zu schauen. Besonders angesprochen, ich habe es schon gesagt und wir haben es gelesen, sind die Fremdlinge. Das waren die, die alleine gelebt haben, in einer Minderheit gelebt haben, die dort versucht haben, ihren Glauben zu leben und zu praktizieren. Die vielleicht als Einzel gelebt haben, aber auch in ihren Gemeinden gelebt haben, aber doch eine Minderheit gewesen sind, äußerlich gesehen. Aber innerlich waren sie Fremdlinge letztendlich, Fremdkörper, weil die Umgebung sie mit ihren Werten nicht verstanden hat. Es war etwas Neues geworden in diesen Menschen. Sie haben Jesus angenommen, er hat angefangen, ihr Leben umzugestalten in seinem Sinne. Und die Menschen drumherum haben das nicht verstanden. Was sind das für besondere Sonderlinge, haben sie vielleicht gedacht und vielleicht auch oft gesagt. Und vielleicht, ich weiß nicht, wo ihr lebt und wie ihr lebt, vielleicht in euren Familien geht es euch auch manchmal so, dass ihr so als bisschen so Sonderlinge, ein bisschen gutmütige, liebenswürdige Menschen, zuverlässige Menschen, aber doch irgendwie etwas sonderlich betrachtet werdet. Und so ist es ihnen auch gegangen. Da war was Neues geworden und die Menschen, bei denen das die alten Werte weiter gegolten haben, die haben sie also nicht verstehen können. Aber dann heißt es, Gott hat sie auserwählt zur Nachfolge. Er hat ihnen den Heiligen Geist geschenkt und dadurch haben sie gespürt, da ist etwas, nachdem wir Sehnsucht haben. Da streckt einer die Hände aus nach uns, da möchte uns einer ganz nah bei sich haben. Und viele haben ein Ja dazu gefunden, ein Ja dazu gesagt. Und sie haben versucht, im Gehorsam ihrem Gott gegenüber zu leben und von sich und sich von ihm prägen zu lassen. Und dann wurde auch in diesen ersten beiden Versen von der Besprengung mit dem Blut Jesu Christi gesprochen, und ich denke, das will uns sagen, durch sein Blut sind sie rein geworden. Durch sein Blut sind sie auf diesen neuen Weg gesetzt worden in der Nachfolge Jesu Christi. Sein Opfertod hat das verursacht, dass sie jetzt mit ihm unterwegs sein können, als reine Menschen, als auserwählte Menschen, so wie Gott sie schon vor Anbeginn der Zeit, so wird es an einer anderen Bibelstelle gesagt, dass Gott sie schon so vorhergesehen hat. Sein Vorherwissen war es gewesen, dass er wusste, der und die, die werden einmal mit mir unterwegs sein. Das ist, denke ich, gewaltig. Gott hat vor Anbeginn der Zeit schon gewusst, wer von uns einmal mit ihm unterwegs sein will. Das ist das Unverständliche, die Allmacht Gottes, dass er das schon damals gewusst hat. Aber wie gesagt, er möchte alle bei sich haben und wir wissen es nicht, was er schon damals vorhergesehen und vorher gewusst hat. Und dann geht es weiter. Dann kommt dieser gewaltige Lobpreisvers, Vers 3. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Neugeboren zu einer lebendigen Hoffnung. So wie bei jedem neugeborenen Kind etwas Neues wird, etwas Neues beginnt, auch mit einem neuen Teilnehmer in unseren Familien. So sind auch geistliche Kinder neugeboren, von Neuem geboren, und es beginnt etwas Neues in ihrem Leben, ein neuer Lebensabschnitt beginnt. Das neue Leben, das wird hier ebenfalls genannt, hat als Grund die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Wir haben einen auferstandenen Gott. Viele haben ihn gesehen. Manche haben gelästert. Was? Ein Gott? Ein Jesus, der auferstehen wird? Das gibt es doch gar nicht. Er war doch noch nie da. Nein, viele haben ihn gesehen. Die Jünger haben ihn gesehen. Viele waren sehr kritisch. Thomas, wir wissen von Thomas, ja, ihm ist das schwergefallen, das zu glauben, dass Jesus plötzlich unter ihnen war. Und dann heißt es im 1. Korinther 15, von 500 Männern, 500 Menschen, die ihn gesehen haben, und die haben sich alle getäuscht. Das meinen vielleicht manche kluge Menschen heute, aber ich denke, die waren genauso kritische Menschen. Wer die Bibel liest, der weiß, die waren genauso kritische Menschen damals, wie auch wir heute kritische Menschen sind und kritische Menschen um uns herum sind. Und das war der Grund zum Jubeln. Wir haben einen auferstandenen Gott, einen auferstandenen Jesu von den Toten auferstanden, und wir werden auch einmal mit ihm auferstehen. Und deshalb dieser Lob gleich am Anfang dieses Briefes. Und wie schon gesagt, ich denke, wir sind immer gut beraten. Wir stellen Gottes Lob gleich auch an den Anfang des Gottesdienstes. Ihm gehört der Lob und die Ehre. Und dann heißt es weiter ab Vers 4, auferstanden von den Toten zu einem unvergänglichen, unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das aufbewahrt ist im Himmel für euch, die ihr aus Gottes Macht durch den Glauben bewahrt werdet, zur Seligkeit, die bereit ist, dass sie offenbar werde zu der letzten Zeit. Vielleicht nebenbei gemerkt, ist es ein bisschen schwer, so das zu verstehen. Ich habe gelesen, von Vers 4 bis 14 ist im Griechischen ein einziger Satz. Und ich denke, die uns den Bibeltext übersetzt haben, den Luthertext, den ich uns gerade gelesen habe, die haben sich auch ein bisschen schwer getan, das in einzelne Sätze zu fügen. Und deshalb ist es vielleicht auch für unsere Ohren heute Morgen ein bisschen schwer verständlich. Von Vers 4 bis 14, ein einziger Satz im Griechischen. Das ist schon gewaltig, das dann in verschiedene Sätze aufzugliedern. Hoffen auf ein unvergängliches Erbe, das im Himmel bereit gehaltene Erbe, so wird es beschrieben, für die Menschen, die einmal bei Jesus sein werden, die mit ihm auferstehen werden, das ist unvergänglich, unzerstörbar. Dann wird ein zweites Adjektiv genannt, das ist unbefleckt, makellos. Und ein drittes Adjektiv, unverwelklicht, das bleibt frisch, nicht wie ein Blumenstrauß in der Vase. Nach ein paar Tagen ist er schon nicht mehr ganz so ansehnlich wie an dem Tag, an dem er in die Vase gestellt wurde. Ein gewaltiges Erbe. Wenn wir, ich weiß nicht, wer eben das schon passiert ist, hoffentlich sind viele unter uns, dass sie etwas geerbt haben, vielleicht Geld geerbt haben. Es ist schon schwierig mit dem Werteverfall, Inflation und Zinsen gibt es auch nicht mehr. Das ist schon schwierig. Wenn man ein Häusle geerbt hat, vielleicht ist das auch schon einzeln von uns passiert. Man muss es renovieren und mit der Zeit muss man eine Voltaikanlage oben raufbauen. Oder was jetzt uns auch ganz neu auf die Tagesordnung genommen wurde. Eine neue Heizung einbauen, die nicht ganz billig ist. Das sind die Erben, um mal zwei Beispiele zu nennen, aus unserer Zeit. Und dieses Erbe, das liegt bereit bei Gott. Und wir dürfen es einmal antreten. Es ist, wie gesagt, unvergänglich, unbefleckt, unverwelklich. Es ist großartig. Es ist großartig. Das ist das Erbe, sagte er ihnen in der Bedrängnis damals, die so langsam schon spürbar war. So ein Erbe hat Gott für euch bereitet, ihr lieben Leute damals in Kleinasien. Und das sagt er auch indirekt auch uns. Auch für uns ist dieses Erbe in der Herrlichkeit vorgesehen. Und es wird am Ende der Zeit eingelöst. Es liegt für uns bereit. Was Größeres kann uns nicht passieren, als uns auf so ein Erbe zu freuen. Aber dann kommt wieder etwas, zwei Verse, wo sie zurückgeholt werden in die Wirklichkeit, denke ich mir. In Vers 6 und 7, da heißt es, denn dann werdet ihr euch freuen, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es sein soll, traurig seid in mancherlei Anfechtungen, damit euer Glaube als echt und viel kostbarer befunden werde als das vergängliche Gold, das durchs Feuer geläutert wird, zu Lob, Preis und Ehre, wenn offenbart wird Jesus Christus. Ich habe diesen Abschnitt überschrieben. Wie gesagt, da kommt ein bisschen die Wirklichkeit wieder in die Ohren und in das Bewusstsein derjenigen, die damals diesen Brief erhalten haben. Und ich denke auch heute in das Bewusstsein vieler Millionen unserer Glaubensgeschwister in anderen Teilen, in anderen Ländern dieser Welt, wie wir ja wissen. Da werden sie ein Stück zurückgeholt und wir heute oder viele von uns auch heute. Die Situation der jungen Christen wird ihnen wieder bewusst. Die Anfechtung, das Leid, die Verfolgungen. Und sie haben damals schon etwas gespürt. Und wir wissen es heute, wie es vielen unserer Glaubensgeschwistern in vielen Ländern dieser Welt geht. Und er sagt ihnen ganz nüchtern, das wird nicht ausbleiben. Das gehört zum Glauben dazu. Das wird nicht ausbleiben. Aber verliert eure Freude nicht. Ich habe mir in meiner Bibel unterstrichen, das Wort freuen kommt auch vor. Da wird nicht gesagt, versucht es zu verhindern. Versucht diejenigen loszuwerden, die euch vielleicht da in eurem Glaubensleben, in eurer Glaubensfreiheit einengen wollen. Nein, er macht ihnen klar, das wird nicht ausbleiben. Und wir leben, denke ich, auf der Sonnenseite dieser Erde. Ich empfinde es für mich jedenfalls so, dass wir äußerlich nicht in dieser Bedrängnis leben, in der viele Millionen Menschen, wie schon gesagt, auch heute weltweit leben. Prüfungen des Glaubens gehören zu Gottes Führung. Das wird ihnen klar gemacht. Aber die Zeit des Leidens ist begrenzt. Haltet durch. Das wird ihnen auch gesagt. Von Gott her, er wird uns die Kraft schenken. Und von uns her wird es wichtig sein, das Vertrauen auf ihn nicht aufzugeben. Auch da, wo wir vielleicht heute in Bedrängnis leben, in Anfechtung leben, wo wir vielleicht gemobbt werden von Arbeitskollegen, die uns hänseln, wegen unserem besonderen Glauben und unserer besonderen Sichtweise dieser Welt, weil wir etwas Besonderes in ihren Augen sein wollen. Auch das gibt es heute natürlich, aber Sie damals und wir heute werden ermuntert, haltet durch. Es ist eine begrenzte Zeit. Und für mich das Faszinierende, wenn ich Berichte lese oder wir Berichte auch hören von Menschen, die heute äußerlich in der Bedrängnis sind, die beten, die bitten uns, betet für uns, dass wir im Glauben durchhalten, dass wir dranbleiben, dass wir nicht mutlos werden, dass wir festhalten am Vertrauen zu unserem Gott. Das ist beeindruckend. Die sagen, bete dafür, dass diese schlimmen Verhältnisse schnell aufhören. Wie gesagt, ich kann es fast nicht verstehen. Vielleicht geht es uns auch ähnlich. Und dann kommt etwas Interessantes. Der geläuterte Glaube ist mehr wert als vergängliches Gold. Und ich denke, Gold ist ja schon etwas Gewaltiges, etwas Wertvolles, was kaum seinen Wert verliert. Wer einen Goldschatz zu Hause oder einen Goldbarren zu Hause hat, ich denke, das ist doch relativ wertbeständig. Aber hier wird auch von vergänglichem Gold gesprochen, dass der Glaube sogar wertvoller ist als vergängliches Gold, so wird es hier genannt. Die Freude über das ewige Leben und die kommende Gemeinschaft mit dem Herrn lassen Anfechtungen und Leiden in einem anderen Licht erscheinen. Diesen Satz habe ich mir zum Schluss von diesen beiden Versen aufgeschrieben. Und dann geht es weiter in Vers 8 und 9. Ihn aber habt ihr nicht gesehen, den Herrn nämlich, und habt ihn doch lieb. Und nun glaubt ihr an ihn, obwohl ihr ihn nicht seht. Ihr werdet euch aber freuen, da kommt dieses Wort zum zweiten Mal in diesem Abschnitt, im Luthertext, mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, dritte Mal, wenn ihr das Ziel eures Glaubens erlangt, nämlich der Seelenseligkeit. Nicht sehen, doch glauben, lieben und sich freuen, habe ich diesen Abschnitt, diese beiden Verse überschrieben. Die Beziehung zu Jesus ist entscheidend. Christen können Gemeinschaft mit diesem auferstandenen Jesus haben. Und das ist gewaltig. Obwohl sie ihn nicht sehen, indem sie ihn lieben und sich ihm mit ihrem Leben anvertrauen. Und dieser Glaube ist von einer unaussprechlichen Freude begleitet. So wird ihnen damals gesagt. Und das ist auch der Mut, den viele Menschen in der äußeren Bedrängnis auch heute erleben, dass die Freude im Herzen, dass die sie durchträgt und dass die Freude im Herzen ihnen hilft. Was wird es erst für eine Freude sein, mit Gott die Ewigkeit zu verbringen? Das wird gewaltig sein, wenn dass ihr das Ziel eures Glaubens erlangt, nämlich der Seelenseligkeit. Das ist ein gewaltiges Ziel, auf das die Menschen damals sich gefreut haben und ermutigt haben, das nicht aus dem Blick zu verlieren. Da werden wir ermutigt und besonders auch die, die in der äußeren Bedrängnis stehen. Und dann kommt noch ein interessanter letzter Abschnitt, ab Vers 10 geht's da los. Nach dieser Seligkeit haben gesucht und geforscht die Propheten, die von der Gnade geweissagt haben, die für euch bestimmt ist. Und haben geforscht, auf welche und was für eine Zeit der Geist Christi deutete, der in ihnen war und zuvor bezeugt hat, die Leiden, die über Christus kommen sollten und die Herrlichkeit danach. Ihnen ist offenbart worden, dass sie nicht sich selber, sondern euch dienen sollten mit dem, was euch nun verkündigt ist, durch die, die euch das Evangelium verkündigt haben, durch den Heiligen Geist, der vom Himmel gesandt ist. Was auch die Engel begehren zu schauen. Auch die haben das nicht alles verstanden, so tue ich das mal frei interpretieren für mich. Auch die haben nicht frei verstanden, was da abgeht, was Gott für einen Plan mit den Menschen hat. Die Propheten haben viele Dinge angekündigt. Die haben das Leiden, das Sterben, die Auferstehung Jesu angekündigt. Sie wussten nicht genau, wann das sein wird. Gott hat ihnen das aufs Herz gelegt und sie haben es aufgeschrieben und sie haben es aber auch nicht ganz verstanden. Herr, was soll das? Großer Gott, was soll das, was wir hier aufschreiben? Auch für sie war es ein großes Geheimnis gewesen. Auch für sie war damals schon die Frage im Mittelpunkt gestanden, was kann den Menschen mit Gott versöhnen? Das heißt, die Schuld wegnehmen. dass da einmal dieser von ihnen angekündigte Jesus eine Rolle spielen wird. Und welche Rolle er spielen wird, das, denke ich, konnten sie auch damals, Jahrhunderte bevor Jesus gelebt hat, nicht überschauen, ganz genau. Das war ein großes Geheimnis gewesen. Und durch die Verkündigung des Evangeliums, so schreibt ihn Petrus mit seinem Mitarbeiter Silas, durch die Verkündigung des Evangeliums haben die Christen damals und ich denke auch wir heute eine Antwort bekommen. Und wir wissen heute, was das Sterben für eine Bedeutung hat, was die Auferstehung für eine zentrale Bedeutung hat. Und das wurde ja auch gleich am Anfang im Brief erwähnt. Die Auferstehung Jesu, das ist die zentrale Bedeutung für die Menschen damals, für uns heute und für die Christen aller Zeiten. Die Versöhnung Gottes mit dem Menschen ist so großartig, dass selbst die Engel geradezu neugierig dieses Heilshandel Gottes verfolgen. Auch sie, die in der Nähe Gottes leben, haben nicht alles verstanden und sie sind auch interessiert, was das Ganze ganz genau zu bedeuten hat. Zum Schluss drei Gedanken. Menschen, menschlich gesehen, sind auch wir als wiedergeborene Christen in unserer Zeit, auch in unserem Land, für viele Mitmenschen naive, rückständige, an alten, überkommenen Werten orientierte Zeitgenossen. Ich habe es schon ein bisschen angedeutet, viele verstehen nicht, ja, die gehen Sonntagmorgen, Mensch, da könnte man doch ausschlafen, es regnet doch und die Sonne scheint auch, die könnte man doch zu Hause bleiben und im Bett den Vormittag verbringen und dann ein gemütliches Frühstück mit allen veranstalten und die gehen in die Kirche. Ich denke, ich weiß nicht, wie ihr empfindet, aber ich habe manchmal schon den Eindruck, da denken die, was ist da für ein zurückgebliebener Mensch da drin? Hallo! Und wir aufgeklärten Menschen, wir wissen doch, wie man den Sonntag zu verbringen hat, um nur ein Beispiel zu nennen. Und der betet vor dem Essen, ja was? Ist doch alles in Hülle und Fülle, da muss man doch Gott nicht jedes Mal danken auch noch. Denken vielleicht auch manche, ich weiß nicht, wie ihr das praktiziert, wenn ihr unterwegs seid, ob ihr da Gott auch dankt oder nur zu Hause, wo es keiner sieht und keiner hört. Da denken wahrscheinlich auch, was sind das für aus der Zeit gefallene Menschen. Aber keine Fremdkörper, heißt es im Text im zweiten Vers. Von Gott her gesehen sind auch wir als Nachfolger heute Auserwählte Gottes. Wenn wir uns das klar machen, Gott hat uns auserwählt, nicht Bayern München für viele Millionen, sondern Gott hat uns auserwählt, kostenlos. Durch seinen Tod hat er uns auserwählt. Er möchte uns bei uns haben, möchte uns bei sich haben. Großartig, wenn wir das, er ist derjenige, der uns auserwählt hat. Ja, das ist doch gewaltig, finde ich. Und er möchte jeden auserwählen. Und ja, viele Menschen schlagen es in den Wind. Mich macht es traurig, wahrscheinlich euch auch. Darum sind wir auch aufgerufen, andere Menschen zu ermutigen. Mensch, du bist ausgewählt. Er hat dich geliebt, bevor die Welt entstanden ist, hat er dich geliebt und möchte dich bei sich haben. Großartig. Denn das ist der erste Gedanke. Der zweite Gedanke, wer sich auf Jesus einlässt, lebt fortan in Spannungen der Freude an und auf die neue Welt. Gottes steht unser Leiden am Zustand der Welt und oftmals das eigene Leiden gegenüber. Vielleicht macht es uns traurig, wie vieles im Argen liegt, auch in unserer Gesellschaft. Weltweit habe ich schon ein paar Mal erwähnt, dass viele Christen eingesperrt sind wegen ihrem Glauben, benachteiligt werden. Und wie gesagt, die Formen sind subtiler, mit denen wir zu tun haben, die Anfechtungen auch, die sind subtiler als die Anfechtungen von vielen Millionen heute auf dieser Welt. Und das ist eine Spannung. Und dieser Spannung, denke ich, müssen wir uns stellen. Und in unserem Text wird es so beschrieben, es soll dazu helfen, dass sie im Glauben reifen, dass sie reifer werden, sich mehr auf Gott verlassen. Dass sie wissen, er hat die Kraft und er hat es versprochen, uns durchzutragen. Und es liegt an uns, uns auf ihn zu verlassen und fest an ihm zu halten. Das lerne ich von Geschwistern, die heute schon in der Bedrängnis sind. Und das lerne ich auch hier besonders aus unserem Bibeltext. Und ein letzter Gedanke. Ich habe gelesen, das griechische Wort für Diaspora, für Zerstreuung, weist einerseits auf die Zerstreuung hin, dass Menschen zerstreut leben, fort müssen aus ihrem Angestammten, dass sie einzeln und alleine leben, in einer Minderheit leben. Und andererseits, habe ich gelesen, kann dieser Ausdruck auch für Samenkörner, für Aussaat, für Ausstreuung verwendet werden. Das war mir neu gewesen, dass das eine zweite Bedeutung ist. Und ich wünsche mir und ich wünsche uns als wiedergeborene Christen, dass wir solche ausgestreuten Samenkörner sind, dort, wo wir leben, in unseren Familien, dort, wo wir arbeiten, in unserer Nachbarschaft und als einzelne Menschen dort, wo wir mit anderen ins Gespräch kommen, dass wir solche Samenkörner sind in unserer Zeit und Umgebung und dass Gott uns in reicher Fülle gebrauchen kann. Das wünsche ich uns. Gott segne uns dabei. Amen.